Eine halbe Stunde geballtes Börsenwissen heute mit Jana und mit mir über ein Thema, das ich sehr, sehr mag und aber ihr anscheinend auch, weil wir wirklich viel gute Resonanz darauf bekommen, nämlich ETFs fürs taktische Investieren. Deswegen nennen wir das auch ETFs für Fortgeschrittene. Warum erzähle ich gleich? Erzählen wir beide gleich. Schön, dass ich heute nicht allein bin, weil ich habe das nämlich vor kurzem in einer Session unterstützt von der ING gemacht, alleine. Und da war ich dann doch etwas viel beschäftigt mit dem Reden, mit dem Gucken und mit den Fragen. Eure Fragen entgegenzunehmen. Und ihr könnt natürlich heute wie immer Fragen stellen. Herzlich willkommen auch von Jana. Ich
Genau.
rede sie gerade ein bisschen an die Wand.
Alles
Entschuldigung.
gut, du hast die Einleitung super gemacht für uns beide.
Ich wollte
Fragen
noch.
gucken wir im Chat mit an. Also finde ich sehr
Ja, sehr schön.
interesting.
Ich wollte mal darauf hinweisen, weil wir heute wieder konkrete Wertpapiere zeigen. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung, keine Kaufempfehlung. Also ihr macht immer das, was ihr für richtig haltet und nicht, weil wir jetzt sagen, es gibt den und den ETF. Und nochmal zum Einstieg vorweg, diese Einordnung ist mir super, super wichtig, dass ihr das nicht vermengt. Ja, wir haben grundsätzlich bei jedem Investment sollte man sich vorher fragen, wie lange ist mein Zeithorizont? Ist das meine Liquiditätsreserve, also mein Notgroschen? Maximal ein Jahr. Das ist kurzfristig, das ist Anlageklasse Cash. Ist es für den langfristigen Vermögensaufbau, also alles, was ich in den nächsten 10 Jahren nicht brauche, vielleicht auch 7 oder 8, je nachdem, wie risikobereit ihr seid, das ist langfristig strategisch. Und in der Mitte, alles, was ich tue, weil ich ein bisschen besser sein will als der Markt, weil ich billig kaufen und teuer verkaufen will, das ist taktisch. Und alles, was wir hier heute besprechen, ist taktisch. Sprich, ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr höhere Risiken eingeht und dass es in eurem Gesamtkonstrukt die Satelliten sind. Also jeder Themen-ETF ist ein Satellit und kein Kerninvestment.
Genau, ich glaube, die Folie ist den meisten auch schon bekannt. Da haben wir ja schon öfter mal drauf hingewiesen. Und ich glaube, deswegen ist das auch so wichtig, ne? Also immer dran denken, nicht alles in einen Themen-ETF, dazu kommen wir später, was das genau ist, sondern wirklich ein solides Kerninvestment und damit den Satelliten immer so schön drumherum bauen, dass man trotzdem, selbst wenn der Markt sich in eine Richtung bewegt, die man vielleicht gerade nicht haben will, nicht das ganze Depot abstürzt. Genau. Und genau um diese Satelliten geht es heute noch, die wir vorher immer so ein bisschen über Kerninvestments ja gesprochen haben.
Genau, ich stelle die Themen-ETFs vor, dann sagt Jana was über Strategie-ETFs, das ist etwas anderes. Dann machen wir noch Krypto-ETNs, das ist ja auch eine Form von taktischem Investment. In einer bestimmten Konstellation sagen wir noch mal genauer was dazu. Und dann kommen wir zu den momentan sehr beliebten Short- und mehrfach gehebelten in beide Richtungen. Also ich kann mehrfach hebeln Long und ich kann mehrfach hebeln Short. Das sind die Themen, die wir heute machen werden. Und weil wir uns ETFs angucken, einmal noch zur Erinnerung, wie so ein ETF-Name aufgebaut ist, dann kann man nämlich immer sehr schnell anhand der Namen erkennen, was es ist. Vorne steht der Anbieter, Spiders, Amundi iShares, 21shares, NextAsset, wie auch immer. Der ist auch eigentlich relativ egal. Und dann kommt als nächstes der Anlagefokus, der Anlageschwerpunkt. Das kann ein Index sein, dass da konkret steht MSCI Worlds, kann aber auch sein, dass da steht in Global Industrial Leaders und das ist dann einfach der Name von dem Anlageschwerpunkt. Dann kommen die regulatorischen Hinweise bei ETFs, dass es ein Fonds ist, UCITS ETF. Und hinten dran kommen die Merkmale, also die Ausstattung, sagt man da auch, ob er thesauriert, ob er ausschüttet, ob er währungsgesichert ist und so weiter. Das alles nochmal verinnerlichen, dann kommt man immer viel schneller auf die Erkenntnis, was habe ich denn da? Okay, ich fange mit den Themen-ETFs an. Mal kurz zu erklären, die sind ja sehr populär. Also Thema heißt, ich habe einen bestimmten Trend wie Klima, wie Alterung der Bevölkerung, wie christliche Prinzipien gibt es alles. Ich zeige gleich mal ein paar Beispiele. Das ist was anderes als ein Sektor. Sektor ist das Klassische, also Branche, dann Automobil, Gesundheit, Chemie. Da sind alle Unternehmen drin, die von ihrer Tradition, von ihrem Geschäftszweck einem Sektor zugeordnet werden. Das machen meistens die Indexanbieter. Wir machen das auch für die Unternehmen, die bei uns gelistet sind. Ein Thema bezieht sich darauf, dass da alle Unternehmen möglichst erfasst werden, die sich in irgendeiner Form mit diesem Geschäftsthema beschäftigen. Ich nehme ein Beispiel Wasserstoff. Da sind dann auch die Unternehmen drin, die die Leitungen herstellen, um den Wasserstoff zu transportieren, zum Beispiel. Also alle, die in irgendeiner Form was mit diesem Themenfeld zu tun haben könnten. Da fällt dann häufig der Begriff Pure Play. Das bezieht sich dann darauf, dass da sich 60, sagen die Anbieter, mindestens 60 oder 70% hauptsächlich in diesem Thema aktiv sind und nicht nur zufällig eben die Leitungen für den Wasserstoff machen, dass ihr das mal gehört habt. Strategie ist nun mal was anderes, das wird dann Jana gleich erklären. Mir ist bei den Themen-ETFs eins total wichtig. Sie sind, ach so, ja, genau, ich wollte noch erklären, wie diese Themen zusammengebaut werden. Da gibt es Anbieter, die gehen zum Beispiel hin und nutzen einfach die KI und lassen die über die ganzen Publikationen laufen von den Unternehmen. Und wenn da das Wort Wasserstoff in einer bestimmten Dichte auftaucht, dann wird gesagt, Wasserstoff als Thema. Andere wiederum machen das analytisch. Die sind dann auch in der Regel teurer. Die sind natürlich auch zuverlässiger in der Auswahl von den Unternehmen, aber die kosten dann meistens ein bisschen mehr an jährlicher Verwaltungsgebühr. Okay, Themen-ETFs sind kein Selbstläufer. Zeige gleich nochmal ein paar Beispiele dazu. Unfassbar wichtig ist, dass ihr dabei auf die Streuung achtet. Mein Lieblingsbeispiel gibt es leider nicht mehr. Ich nehme es heute trotzdem. Es gab mal ein Cannabis-ETF, medizinisches Cannabis wohlgemerkt. Da waren irgendwie 13 Unternehmen drin und alle aus USA und Kanada. Ist das breit gestreut? Eher nicht so, oder? Also einfach mal gucken, was ist da drin, welche Länder, wie viele Unternehmen, weil das kann zum Teil, kann das ganz schön spitz werden. Und damit man das ganz gut überblicken kann, macht es auch Sinn, ein Portfolio-Tool einzusetzen, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel schon MSCI World habt und meint, ja, so ein bisschen Big Data könnte ich auch noch gebrauchen, Artificial Intelligence, ich garantiere eine unfassbar hohe Überschneidung von dem MSCI World mit den größten Unternehmen mit diesem Thema. Und das kann man mit einem Portfolio-Tool ganz gut überblicken. Und es gibt noch was, wir als Privatanlegerinnen und Privatanleger, da zähle ich auch dazu, wir neigen dazu, ein Thema dann zu entdecken, wenn alle anderen es schon benutzt haben. Also wenn es schon eigentlich gut gelaufen ist, sagt man da an der Börse. Das heißt, alle haben schon in Artificial Intelligence Unternehmen investiert und dann kommen wir an und sagen, jetzt möchte ich aber ein Themen-ETF. Also sich dessen auch bewusst machen, man neigt da als Privatperson zu spät zu sein, denn unterm Strich, und das ist eine Statistik, die hat der Ali Masaba selbst ausgewertet, das Beispieljahr ist jetzt 2023, ich bin mir sicher, beim nächsten Mal habe ich dann auch neuere Zahlen, aber da war es so, dass im Schnitt die Rendite aller Themen-ETFs bei 18% lag und im selben Jahr hat der MSCI World 19,5% gemacht. Der Maximum Drawdown, also der maximale Verlust von allen Themen-ETFs vom teuersten Moment bis zum günstigsten in diesem Jahr liegt bei 35% versus 13,5% beim MSCI World. Also macht euch das einfach nochmal bewusst. Ihr kauft euch eine höhere Volatilität, ein höheres Risiko ein für eine niedrigere Rendite. Eigentlich was wir als Anlegerinnen und Anleger so nicht wollen. Also ganz, das heißt, im Schnitt heißt ja alle. Natürlich gibt es einige, die haben super performt und einige eben nicht. Und das ist die Kunst dabei, ein Thema zu entdecken. Und was meiner Ansicht nach noch super wichtig ist, zu sagen, ja, ich habe mich da verkannt und ich lasse das, ich gehe da wieder raus. Jetzt hier mal ein paar Beispiele von Themen. Burggraben zum Beispiel bezieht sich auf Unternehmen, die besonders hohen Wettbewerbsabschottung gegenüber anderen haben. Immobilien-ETFs ist klar, erklärt sich von selber. Private Equity gibt es. Wasserstoff habe ich schon genannt. E-Sports. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Und wie viele waren es, als ich diese Statistik gezogen habe? Ich glaube 140. Quelle ist hier extra ETF. Da kann man sich das ganz hübsch angucken. Jetzt habe ich hier mal fünf Sachen gegeneinander laufen lassen über, gucken wir, 2 Jahre. Da sieht man ganz oben, momentan Anlegers Liebling hier in Deutschland, Van Eck Verteidigung. Früher hieß das Rüstung, inzwischen nennt man das Verteidigung. Sieht man natürlich Bombe gelaufen, wissen wir alle warum, brauchen wir nicht sagen. Aber wir sehen unten drunter, dass andere Sachen gibt, die sich ein bisschen anders entwickelt haben. Das Rote, was dann als nächstes kommt, sind Goldminen. Und da seht ihr, da ging es ganz lange seitwärts. Und jetzt erst mit dem Hype vom Gold in den letzten Monaten, würde ich mal sagen, hat es auch die Goldminen durchgeschlagen und die haben sich auch enorm nach oben bewegt. Okay, hat funktioniert. Aber hier sieht man auch die Taktik, weil es doch sehr zyklisch ist, sehr erratisch sich bewegt. Also es ist auf jeden Fall nicht als langfristig zu betrachten. Das Grüne unten drunter, das ist der Big Data and Artificial Intelligence von dem. Ach Quatsch, das ist der blaue unten. Nee, der Grüne, Entschuldigung. Nee, jetzt kommt, jetzt habe ich es. Der Lilane. Das war eine Big Data and Artificial Intelligence for iShares. Und da seht ihr zum Beispiel, der hat im April 2025 hat er erstmal eine Delle nach unten gemacht. Das gleiche gilt für den blauen unten. Das ist der eSports ETF. Der war auch mal sehr beliebt. Der ist dann auch ein bisschen gestiegen und dann ist er wieder gefallen. Und das Grüne dagegen, deswegen, das ist mir jetzt super, super wichtig, das ist der MSCI World All Country Investable Markets Index. Breiter geht nicht, da sind 9000 Aktien drin. Und alle, die keine Nerven haben für das ganze Rumgezocke, da kann man sich nochmal anschauen, dass es vielleicht auch schöner sein kann, einfach nur breit gestreut, prognosefrei in den ganzen Markt zu investieren. Hier vergleichen wir auch nochmal zwei. Hier ist der eSports jetzt. Da seht ihr auch, wie stark der sich erstmal nach oben bewegt hat. Da war 2021 bestimmt jeder, jede von uns glücklich. eSports, das sind die Computerspielehersteller. Und dann ging es aber auch erstmal wieder seitwärts und auch unten in der Zeit, in der der Gesamtmarkt gestiegen ist. Und da oben lag erst in den letzten Jahren hat er sich wieder ein bisschen berappelt. Und der andere, das ist noch sowas, wenn ich vom Raum jetzt hier stünde und ihr würdet alle vor mir sitzen, ich würde sagen, wer hat den Clean Energy in seinem Depot schon mal gehabt? Da gehen da mindestens
Einige,
20% der Hände hoch. Und wenn ich dann frage, und wer hat mit dem Geld verloren? Und dann gehen ungefähr 15% der Hände hoch. Also das kann Spaß machen, aber natürlich, wir sind ja auch, wir wollen euch ja auch ein paar abschreckende Beispiele geben. Und jetzt bist du dran mit den Strategien.
sehr gerne. Ich würde sagen, bevor ich mit der Strategie-ETS weitermache, hatten wir hier noch eine Frage, und zwar mit welchem Tool man eben dieses Klumpenrisiko messen kann, ne? Wo wir ja gerade das Beispiel hatten, MSCI World und irgendwie ein Themen-ETF. Soweit ich weiß, gibt es da was von Extra-ETF, ne? Paket, also PAQIT, und Finanzfluss hat auch noch
Den
einen. Das ist,
Copilot, ja. Das
genau.
sind so die drei guten Tools, die ich kenne. Neulich hat mir jemand nochmal das Tool von Morningstar empfohlen, aber ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert. Das sind so Portfolio-Tools. Einfach mal testen, was einem liegt. Man kann da die eigenen Portfoliodaten automatisch reinlesen lassen oder man gibt es manuell ein, je nachdem, was einem lieber ist. Und da kann man dann wirklich alle Anla Investments hinweg, man kann auch Aktien reinmachen, aktiv verwaltete Fonds, kann man sich angucken, welche Klumpen man vielleicht haben könnte.
Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ich würde sagen, auch wenn man vielleicht keine Themen-ETFs hat, mindestens einmal im Jahr immer mal ein
Ja,
bisschen schauen.
unbedingt. Ja.
Genau, dann Strategie-ETFs, machen wir doch gerade weiter. Wie der Name schon sagt, liegt dahinter immer irgendwie eine Strategie. Das heißt, hier machen wir einen Schritt weg vom Thema, sondern hier ist es so ein bisschen, da wird irgendwie eine bestimmte Strategie rausgesucht und dann eben ein ETF erstellt. Das heißt, hier hat man sowas wie Aktienrückkauf, also beispielsweise Unternehmen, die die Aktien aktuell zurückkaufen. Man kann da irgendwie schauen, welche hatten besonders wenig Volatilität, also wo war besonders wenig Risiko sozusagen drin. Gibt es vielleicht irgendwelche Unternehmen, zum Beispiel Momentum, die aktuell gut performt haben, wo man davon ausgeht, okay, das wird sich fortsetzen. Das heißt, man schaut bestimmte Sachen an und fasst die dann in einem ETF zusammen, weil man davon ausgeht, dass man da eben als Anleger von profitieren kann oder dass es eben irgendwie einen Sinn hat. Wie gesagt, hier sind mal ein paar aufgelistet. Also da ist wirklich alles Mögliche dabei. Was auf jeden Fall wichtig ist, zu beachten, wie immer, einmal die Konjunktur an sich natürlich, ne? Eine Konjunktur kann ja immer mal sein, die Wirtschaft geht hoch, die Wirtschaft geht runter. Gerade da hat es natürlich auch mal einen Einfluss auf die Strategie-ETFs oder man überlegt sich vielleicht jetzt eine Strategie-ETF zu kaufen. Wichtig aber auch, man hat trotzdem die Marktphasen mit drin. Ne? Das bedeutet, ein Anleger hat ja immer eine gewisse Erwartungshaltung und sieht da die Möglichkeit irgendwie, ah ja, ich habe die Erwartung, dass das steigt, deswegen investiere ich jetzt da rein und dann spiegelt sich das eben auch wieder. Also man sieht dann, das geht nach oben, auch wenn der Markt vielleicht gerade nach unten geht, weil eben eine gewisse Erwartungshaltung mit drin ist. Das heißt, diese beiden Faktoren spielen ja immer mit rein und sollte man immer so ein bisschen im Kopf behalten. Das heißt, das zahlt auch so ein bisschen auf den Aspekt ein, dass man sich wirklich mit dem beschäftigen sollte, was man tut und das eben natürlich ein weniger leichtes Investment ist, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel ein MSCI World, der relativ breit gestreut ist, einfach weil da noch andere Faktoren mit reinspielen und man als Anleger natürlich auch immer ein bisschen der Meinung ist, man weiß es zuerst und man ist da vielleicht schlauer als der Markt. Kann sein, muss aber nicht sein. Das ist so ein bisschen mal der Rundumschlag.
Jetzt haben wir hier mal das Lieblingsbeispiel.
Genau, da haben wir jetzt einmal die Dividendenstrategie. Das heißt, Unternehmen, die beispielsweise viele Dividenden immer ausgeschüttet haben, die konstant eine Erhöhung hatten, die besondere Faktoren haben. Wie gesagt, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, worauf man schaut oder jemand, der ja schon immer irgendwas ausgeschüttet hat. Und wenn man die jetzt eben nebeneinander legt, also hier mit extra ETF, das heißt, wir schauen uns einen Aktien-ETF an mit Dividendenstrategie weltweit, mit Ausschüttung, klar, ne, in dem Fall Dividende ausschüttend, nicht währungsgesichert und länger als 5 Jahre. Und da würde ich sagen, sieht man natürlich schon die Unterschiede. Also klar, sowas wie das Corona-Jahr, da sehen wir alle die Einbrüche, das war ziemlich universell, da musste sich der Markt erstmal irgendwie neu orientieren und schauen, wie es weitergeht. Aber prinzipiell, wenn man jetzt irgendwie vergleicht, zum Beispiel Wisdom Tree ganz oben, Global Quality Dividend Growth, hat beispielsweise 136% in diesen 5 Jahren zugelegt. Und der ganz unten, der UBS S&P Dividend Aristokraten, also die, die besonders lange ausgeschüttet haben, nur 48%. Das heißt, selbst wenn man sagt, ich investiere in einen ETF mit Dividendenstrategie, gibt es da doch massive Unterschiede, auch über den zeitlichen Verlauf. Natürlich kann man einer besser, einer schlechter sein, aber einem sollte bewusst sein, dass man sich eben damit auseinandersetzen sollte, welchen man nimmt, weil selbst da Dividendenstrategie ist nicht gleich Dividendenstrategie, da sind unterschiedliche Unternehmen drin, vielleicht unterschiedlich breit gestreut, wo wir wieder auf das Thema kommen. Von daher auch immer ein wichtiger Faktor.
Wenn jetzt irgendjemand meckert, die ist ja alt, dieser Chart, nein, den habe ich bewusst zugelassen, weil ganz simpel, das ist ja, das geht nur darum zu zeigen, wie unterschiedlich die sich entwickeln können. Wenn ich den jetzt ziehe bis zum Oktober, dann kann sein, dass sich dann die Reihenfolge verändert, ja, weil unterschiedlich funktionieren die Strategien, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Es ist mal einer ganz oben und es ist mal einer ganz unten. Also man muss sich, Dividendenstrategie ist nicht gleich Dividendenstrategie, das ist der Punkt und man sollte die sich ganz genau anschauen. Ich gebe mal ein Beispiel, weil alle sich wirklich für Dividendenstrategien begeistern. Wenn zum Beispiel es nur um eine möglichst hohe Dividendenrendite geht, also quasi Verhältnis der zuletzt gezahlten Dividende zum aktuellen Aktienpreis, dann kann es auch sein, dass die Aktie total gefallen ist, weil das Unternehmen in Ungnade geraten ist. Dann hat es eine hohe Dividendenrendite. Oder aber die schütten viel zu viel Dividenden aus und das ist auch nicht so gut. Dann ist nämlich kein Geld mehr da für die Innovation und für die Investments.
Genau. Noch eine Frage war,
Ja.
ob sich Wisdom Tree generell etwas von anderen Anbietern abhebt. Da würde ich dazu sagen, es kommt nicht unbedingt auf den Anbieter an, sondern es kommt auf den ETF an, ne? Also jeder Anbieter oder Emittent kann ja super viele ETFs listen und jeder ETF hat seine eigenen Besonderheiten. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, oh, der eine Emittent ist kategorisch besser als der andere, sondern es geht immer ums Gesamtkonstrukt und um das jeweilige Wertpapier. Also prinzipiell immer nicht auf den Anbieter selber unbedingt schauen, sondern wirklich, welches Wertpapier schaue ich mir gerade an? Wie ist es zusammengesetzt? Wie viele Instrumente sind da drin? Historische Daten kann man sich auch immer noch mal anschauen, wie wir es jetzt beispielsweise gerade gemacht haben. Also es ist wirklich immer wichtig, den Rundumschlag zu machen.
Ja, und bei dem ETF ist es auch recht egal, es ist ein Fonds. Das heißt, es ist Sondervermögen, da muss ich auch den Anbieter nicht kennen. Und es
Genau.
gibt riesen, riesen, riesengroße Emittentenbanken aus den USA, die kennen wir ja überhaupt nicht so wie Legal and General. Noch nie gehört, das sind die mit dem Schirm. Die sind gigantisch und hier bei uns quasi nicht bekannt. Deswegen, solange es ein ETF ist. Aber jetzt kommen wir nämlich zu den ETNs. Das sind rechtlich Zertifikate. Aber inzwischen, also das Schöne, was unterscheidet die jetzt von anderen Zertifikaten, bevor ich jetzt mal auf das Krypto-Thema schnell eingehe, noch eine Vorbemerkung. Bei den ETNs, die rechtlich Zertifikate sind, das gilt auch für ETCs, also wie Xetra Gold, die jetzt Rohstoffe verbriefen, die sind zum einen die allermeisten besichert. Entweder ist der Rohstoff hinterlegt, auch diese Kryptowährungen sind hinterlegt. Dann hat zum Beispiel CoinShares hat irgendwo einen Wallet bei irgendeiner Kryptobörse und hat da die Bitcoins reingelegt, wenn sie den kaufen. Das meint hinterlegen. Oder aber sie haben irgendeine treuhänderische Versicherung. Aber jetzt kommt das Wichtigste, was ich den wichtigsten Vorteil finde. Sind zwar Zertifikate, werden aber echt so transparent, flexibel und günstig gehandelt wie ETFs. Und deswegen reden wir sehr, sehr gerne über die mit dem E vorne dran. Die haben schon ein paar Vorteile gegenüber anderen Wertpapieren. Krypto-ETNs, das habe ich schon erklärt, in Europa geht es nicht, dass ein Fonds mehr, also nur ein Wertpapier hat. Deswegen gibt es bei uns keine Bitcoin-ETFs, aber es gibt eben Bitcoin-ETNs. Haben wir relativ viele. Wie viel sind es? 108, da steht es ja. Und wir sehen, wie gigantisch die sind und das. Die sind tatsächlich, die wachsen ganz enorm. Als ich diesen Screenshot gemacht habe, das war irgendwie Nachmittag, 17:36 Uhr. Ah ja, nee, das war Schlussstand Xetra. An dem Tag ist in dem CoinShares Physical Bitcoin ATP sind für 6,43 Millionen Euro Wertpapiere umgesetzt worden. Verwaltetes Vermögen hat er 1,67 Milliarden. Wir sagen inzwischen, dass diese ETNs mit Kryptos, dass die sehr viel auch von professionellen Investoren gekauft und verkauft werden, weil das dürfen die. Die dürfen nämlich kein Wallet aufmachen. Also eine ganze Menge von denen. Nicht alle, aber viele. Versicherungen, Treasurers zum Beispiel. Und das können sie aber, weil das hochreguliert ist und auch hochreguliert gehandelt wird. Und die letzte Schätzung, die ich gehört habe, war so 40%. Aber 60% sind immer noch Privatanlegerinnen und Privatanleger. Angebot ist riesig, geht über ganz viele verschiedene Coins. Das sind jetzt hier mal die bekanntesten. Okay, dann hier sieht man, wird genauso gehandelt wie ein ETF auch. Ich habe links einen Geldpreis, ich habe rechts einen Briefpreis, die Spanne. Das war morgens, Xetra macht um 9 Uhr auf, 0,14%. Und das ist so meiner Ansicht nach, also wir haben zwei Riesenvorteile von diesen, ich gehe mal zurück zur Gesamtliste, haben zwei Riesenvorteile von diesen ETNs gegenüber einem direkten physischen Kryptoinvestment. Ich muss kein Wallet aufmachen, ich muss nicht auf die Nummer aufpassen und ich habe viel, viel kleinere Kosten. Also wenn ich jetzt bei einer an der Börse mir ein Kryptodepot aufmache, habe ich neulich mal ausprobiert, die haben mir echt 2,5% Spannenkosten da reingehauen. Ja, oh ja, und den Verkauf gleich nochmal mitkalkuliert. 2,5%, ja. Das finde ich richtig viel. Und wenn ich das jetzt mal mit diesen ETN-Spannen vergleiche, eine ganz andere Sache. Und auch die Preisstellung ist sehr, sehr transparent. Wir haben ja in der Session vor einem Monat lang darüber gesprochen, wie ETFs gehandelt werden. Ich glaube, da habe ich das sehr, sehr ausführlich erklärt. Deswegen hier nur kurz. Wichtig ist jetzt hier noch zu wissen, Zauberwort, das gilt für den hier, das gilt auch für den von 21 Shares und ich meine auch von dem Coinbase, aber das weiß ich nicht genau. Zauberwort Auslieferung. Für die Krypto-ETNs gilt genau dasselbe wie für die Edelmetalle, für Gold. Wenn das physisch ausgeliefert werden kann, also ich kann hier zunächst Assets hingehen und kann sagen, bitte gibt mir mal mein Fünftel Bitcoin, weil für den Ganzen reicht es nicht, aber ja, bitte liefert mir das in mein Wallet. Und in dem Augenblick wird es steuerlich genauso behandelt wie eben ein Bitcoin. Nämlich nach einem Jahr sind sie also ich muss es dann normal mit meinem Einkommen versteuern, aber sie sind von der Spekulationssteuer befreit. Das gilt für Gold übrigens auch. Also Stichwort hier Auslieferung. Ich meine, es sind drei oder vier, die das möglich machen. Jetzt kommen wir zu den gehebelten Shorts. Wir sind heute ein bisschen knapp. Das war das zu den Krypto-ETNs. Wenn da
Genau.
Fragen zu sind, bitte.
Bisher nicht
Ja.
tatsächlich. Also,
Okay, ich werde hier gerade korrigiert. Legal and General ist britisch. Danke.
genau, und es gab noch eine Frage zu Optionenstrategien.
Ja, das machen wir mal. Das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, ist ein
Ja, wir
bisschen
können
knapp.
mal, wir können mal Stillhaltergeschäfte machen. Das machen wir 2026.
Ja, nehmen
Ja,
wir
nehmen
gerne
wir
mit.
auf.
Also
Ja.
gerne auch immer, wenn Themen irgendwie interessant
Ja.
sind, die wir nicht abdecken, gerne immer reinschreiben. Genau, dann aber gehebelt und oder short. Was bedeutet das? Im Prinzip bei einem gehebelten ETF muss man sich das so vorstellen, das geht immer stärker in die eine oder die andere Richtung. Das heißt, wenn der Kurs ein bisschen nach oben geht, dann geht der nochmal zum Beispiel doppelt so weit nach oben. Aber bedeutet auch, wenn er nach unten geht, geht er auch doppelt so weit nach unten. Das heißt, ne, wenn er jetzt zum Beispiel gerade da war und geht weiter nach unten, dann ist natürlich der Pfad auch schon mal ein bisschen anderer, weil man eben schon nach unten abgewichen ist. Und dann ist immer die Frage, wenn man doppelt nach unten abgewichen ist, selbst wenn es dann eine Kurskorrektur gibt, muss man ja erstmal wieder zu dem Punkt hinkommen, zu dem man möchte. Das heißt, das ist auch besonders risikoreich in dem Sinne, weil man einfach natürlich darauf spekuliert, dass es eine positive Wertentwicklung gibt und man vermutet, dass man von dieser positiven Wertentwicklung eben so besonders profitieren möchte, dass man eben sagt, das möchte ich gehebelt haben. Aber da, auch wenn der Gewinn doppelt so hoch ist, der Verlust eben auch. Und deswegen ist es auch wichtig, sowas nicht so lange zu halten und immer wieder regelmäßig reinzuschauen. Das heißt, hier kommt auch wieder so ein bisschen der Faktor rein. Möchte ich als Privatanleger da ständig reinschauen? Möchte ich immer gucken, wie sich das entwickelt und auch bereit sind, den jederzeit zu verkaufen? Oder bin ich jemand, der vielleicht nur einmal im Jahr ins Depot guckt? Weil das würde sich dann hier in dem Fall eher vielleicht nicht so anbieten. Einfach weil die Haltedauer relativ kurz sein sollte, um eben darauf zu achten, wie das funktioniert. Und natürlich auch die Volatilität in dem Sinne, wie stark schwankt es nach oben und unten. Genau das kann nämlich auch zum Verhängnis werden.
Ja, die Volatilität, je höher die ist, umso höher ist die Fahrtabhängigkeit. Also dieser Effekt, den Diana gerade beschrieben hat. Und ich möchte jetzt hier mal ein Beispiel geben. Wir gucken uns da oben an. Sehr, sehr beliebt. Dreifach gehebelter Nasdaq. ETN auf den Nasdaq 100. Der wird Tagesbasis, werden die ja abgerechnet, wie Jana das beschrieben hat. Und jetzt stellen Sie mal vor, oder stellt euch mal vor, März 2020, da hat die Nasdaq an einem Tag irgendwie 20% Minus gemacht. Und das hat dann 60% Minus. Vielleicht gibt das nochmal eine Dimension davon, was da passiert. Also das muss man auch mal nervlich wirklich aushalten. Und da bitte denkt dran, das ist ein Satellit. Ja, im Satellit kann ich vielleicht 60% Minus an einem Tag nochmal irgendwie, oh ja, geht, kommt schon wieder, aber nicht, wenn das irgendein Großteil meines Investments ist. Und was ich jetzt hier mal ganz gerne vergleiche, Das ist Gold. Ah, nee, doch nicht. Das kommt als nächstes. Genau,
Ah,
das.
immer noch
Ja,
gehebelt,
wir sind noch bei den
tatsächlich.
Gehebelten. Ja, ich habe nämlich auch Gold gehebelt dabei. Aber das ist der neue, der MSCI USA. Nee, ist nicht der neue. Der neue, der ist der MSCI World gehebelt. Den gibt es ja jetzt auch. Das ist der MSCI USA Daily zweimal im Vergleich zu dem nicht gehebelten, also dem ganz normalen MSCI USA. Und da sieht man nochmal das, was Jana gerade beschrieben hat.
Genau, es schwankt immer besonders nach oben oder unten. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel die pinke Linie anschaut, dann sieht man, okay, es geht mal ein bisschen nach unten, es geht mal ein bisschen nach oben. Und da hat man eben den Effekt immer doppelt oder dreifach so, je nachdem, in dem Fall ist es doppelt. Und da muss man eben das auch erstmal verkraften können. Ne? Da hatten wir auch gerade nochmal das Beispiel, wenn es nach unten geht, dann aber auch richtig, beispielsweise im April. Und dann ist natürlich die Frage, hält man das nervlich aus, wie
Ja.
du auch schon gesagt hattest, möchte man das? Es ist ein bisschen Spekulation einfach dabei. Und deswegen sollte einem bewusst sein, es ist kein Kerninvestment, es ist immer eine große Abweichung, entweder nach oben oder nach unten. Also kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen. Und das sieht man hier eigentlich ganz gut eindrücklich, was das denn bedeutet. Wenn es mal nach unten geht, sollte einem, wie gesagt, bewusst sein.
Ja, und ich finde es auch noch ganz wichtig, deswegen ist, kommt mir wieder, warum ich dieses Chart da zusammengebaut habe. Jetzt sehen wir nämlich, wir haben da zwar die nervliche Anspannung gehabt da drin, aber unterm Strich hatten wir fast dieselbe Performance auf Jahressicht. Sprich, viel Stress für nichts.
Ja, wenn man es natürlich auch so lange gehalten hat, ist natürlich auch die Frage, ne? Wenn man dann vielleicht irgendwie die Panik kriegt und sagt, oh, jetzt muss ich ihn unbedingt verkaufen und ist da vielleicht noch im April, dann ärgert man sich, dass man halt dann schon verkauft hat und den Aufschwung wieder nicht mit hochgenommen hat.
Ja.
Also, ja.
Und natürlich, wir hätten Ausschnitte nehmen können, da würde das Ganze super aussehen. Also man kann sich seinen Chart auch immer so basteln, wie man das gerne möchte. Und deswegen kommt das nächste. Das ist jetzt dreifach gehebeltes Gold. Ach, das wollte ich vorhin noch aktualisieren, habe ich leider nicht getan, weil natürlich ist der Goldpreis nicht mehr unendlich gestiegen inzwischen. Und jetzt hier, vorletzte Woche hatten wir 8% Minus im Goldpreis innerhalb von 2 Tagen. Und das ist die rote Linie unten. Und die blaue Linie. Er hat dann natürlich das dreifache Minus gemacht innerhalb von zumindest einem Tag. Da waren es irgendwie 6,5 und am nächsten nochmal 1,5%. Und ich glaube, da sieht man nochmal ganz gut, wie sehr das nur eine Taktik sein kann. Also nicht glauben, solange der orange Präsident in den USA dran ist, ist garantiert Gold in einem Jahr viel, viel wertvoller als heute, dann kaufe ich das mal dreifach gehebelt, funktioniert nicht einfach. Und das kann man an sowas ganz gut sehen. Aber wenn Sie natürlich kurzfristig, wenn ihr natürlich kurzfristig eine Meinung habt, das Gold wird jetzt noch mal ein bisschen steigen in den nächsten paar Tagen, dann kann man sowas durchaus mal machen. Ja, das ist eigentlich finde ich das ganz gut. Und bitte, bevor jetzt jemand sagt, ich vergleiche da Birnen mit Äpfel, weil ich Xetra Gold mit dem Goldpreis vergleiche. Ich glaube, bei so starken Bewegungen machen die Währungsunterschiede nicht mehr so viel aus. Es sind natürlich zwei verschiedene Währungen. Ah, das wollten wir nicht machen. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Wir können mal
Genau.
genau auf die Fragen eingehen.
Ja, dann einmal noch die Frage zu den Portfolio-Tools, nennen wir gerne nochmal. Das war extra ETF, Paket und der Co-Pilot war das, ne? Von
Der
Finanzfluss.
Co-Pilot, ja, genau,
Co-Pilot,
oder
genau.
Co-Pilot
Ja,
von
genau.
Finanzfluss, ja.
Ja, und du hattest noch ein viertes Tool genannt, wo du nochmal reinschauen wolltest,
Ja,
ne? Ja,
Morningstar,
den kenne ich jetzt
ja.
ein
Ich
bisschen.
kenne es auch noch nicht, ich muss mir
Okay.
das mal anschauen, aber mir wurde gesagt, das sei auch gut, das sei kostenlos und ja, klar, Morningstar hat ja super viele Daten und auch Ratings und so, kann durchaus sein, dass sie ein gutes Tool machen.
Super. Genau, dann kam noch mal Feedback dazu, was wir noch machen können. Sehr, sehr gerne sprechen wir auch noch mal über Anleihen oder Wandelanleihen in dem Fall. Und die Frage noch mal zu den Optionen, warum wir das jetzt nicht mit thematisieren, weil das auch im ETF-Mantel verpackt ist. Ja, aber ich bin auch der Meinung, man muss erstmal ein bisschen verstehen, was eine Option überhaupt macht, damit man eben auch verstehen kann, was man denn da überhaupt handelt.
Ja.
Und deswegen, ja, die Verpackung ist zwar ETF, das stimmt, aber zumindest das Verständnis dafür sollte da sein. Und da wollen wir jetzt einfach nicht so schnell drüber gehen, dass man im Endeffekt sagt, oh, das hat mir jetzt nicht so sehr geholfen, sondern das würden wir dann lieber separat machen, damit das Verständnis eben auch ausreichend da ist.
Ja, und für alle anderen, die das jetzt gehört haben, ich habe das auch vorhin falsch verstanden, da geht es also nicht um die Stillhaltergeschäfte aller mit Optionen, sondern tatsächlich um die Optionen, die jetzt so ETFs, die jetzt so beliebt geworden sind, die Covered Call-Strategien abbilden. Tatsächlich hat letzte Woche auf dem ETF-Forum jemand gesagt, dass sie sehen, dass es vor allen Dingen Profi-Investoren sind, die das mögen, weil die regelmäßige Ausschüttungen bekommen dadurch. Aber ich glaube, mit diesem ganzen Themenkomplex können wir nächstes Jahr mal machen, weil ich glaube, man sollte auch die Stillhaltergeschäfte verstanden haben, wenn man sich in einen ETF investiert, der Stillhaltergeschäfte abbildet. Das ist der eine Punkt. Ja, Und dann greifen wir das einfach so auf. Am besten in zwei Teilen. Erstmal die Stillhaltergeschäfte an sich und als nächstes dann die Möglichkeiten über Fonds oder über ETFs in Stillhalterstrategien zu investieren.
Genau, dann noch einmal Fragen zur Aufzeichnung. Genau, das wird aufgezeichnet und wird dann in den nächsten Tagen wieder auf dem Börse Frankfurt YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Und die Präsentation können wir auch gerne nochmal per E-Mail senden, weil da die Frage kam wegen den ISN und BKN-Nummern. Können wir gerne nochmal zur Verfügung
Ja.
stellen, dass man sich das jetzt nicht alles mitschreiben musste.
Ja, ich
Genau.
lade sie hoch in unser Content Management System und schicke dann einfach einen Link zum Download mit. Okay,
Okay.
dann machen wir noch mal kurz. Wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Ich habe ja das letzte Mal, haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, wie ETFs gehandelt werden und auch ein Trade nicht gemacht übrigens. Du warst nicht dabei.
Nee, leider
Es
nicht.
war,
War
es
ich im
geht.
Urlaub.
Ja, sie war in Urlaub, aber ich wollte dann tatsächlich Xetra Gold
Ja.
kaufen, was ja auch ein ETC ist, ja, und bin dann aber an meinem alten Broker gescheitert und habe dann das Geschäft abgebrochen. Im Nachhinein ärgert es mich, weil es wäre gut gewesen. Weil da hätte ich noch den Monat mitgenommen, wobei inzwischen ist er ja wieder gefallen, der Goldpreis. Ja, aber das machen wir bestimmt auch nächstes Jahr nochmal, dass wir wirklich konkret zeigen, wie solche Orders ausgeführt werden können. Und jetzt aber nochmal die kurze Werbepause. Sie sei uns verziehen. Wir haben einen super Service seit letztem Jahr
Im Mai, ja.
für Aktien und genau seit diesem Jahr Mai für ETFs,
Genau.
dass Sie tatsächlich als private Anleger, einen besseren Preis auf Xetra bekommen. Wie das geht? Ganz einfach, Handelsspanne. Wir sehen hier da links Geld, rechts Brief. Rechts ist der normale Xetra-Preis, der für alle gilt. Diese 531,14 in diesem Moment, so 531,26. Und wenn Sie bei einer der inzwischen, wie viele Banken sind es?
Sind aktuell 11, ja.
11.
11 plus die Marken dahinter, deswegen sind es hier ein paar mehr.
Mhm.
Natürlich, wenn sich ein Handelsteilnehmer bewirbt oder was es bewirbt, aber anmeldet, dann sind eben die Marken dahinter auch mit dabei, wie zum Beispiel Deutsche Bank, Max Blue.
Ja, also wenn Sie da Ihr Depot haben, dann haben Sie echt eine Chance auf einen besseren Preis, der noch innerhalb dieser Spanne von diesen 531,14 zu 531,26 sind. Und in der Situation waren es tatsächlich 4 Cent. Sie hätten 4 Cent mehr bekommen für diesen ETF. Macht nicht viel auf den ersten Blick, aber Kleinvieh macht auch Mist
Ja.
und auf lange Sicht macht das einfach mehr Rendite.
Ja,
Und
absolut.
wie viel ist inzwischen eingespart worden dadurch? Letzte Zahl.
Ich habe tatsächlich heute nochmal die Zahl abgefragt. Würden wir das nächste Mal einfach nochmal
Ja.
mitnehmen, weil es mittlerweile doch relativ viel ist. Man kann
Ja.
natürlich immer da verschiedene Sachen messen, aber auf jeden Fall deutlich. Also die 1 Million haben wir locker geknackt.
Also 1 Million ist seit Einführung von dieser Handelsverbesserung für private Anlegerinnen und Anleger auf Xetra gespart worden. Und jede besser ausgeführte Order im Schnitt 7,50 €, hat Axel letzte Woche auf dem ETF-Forum gesagt. Also es ist schon nennenswert
Auf
und
jeden
macht
Fall.
auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuschauen. Finden Sie bei uns auf der Website, findet ihr bei uns auf der Website und auch diese
Ja.
unterschiedlichen Preise. Also das sind jetzt zwei Ausschnitte von börsefrankfurt.de. Da könnt ihr dann auf den Datenblättern wechseln zwischen dem Xetra Plus-Preis und dem Xetra-Preis.
Hier war noch die Frage, heißt besserer Preis auch niedriger Verkaufspreis? Jetzt ist es immer aus Sicht des jeweiligen Handelnden. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise verkaufe, möchte ich natürlich einen möglichst hohen Preis haben. Wenn ich kaufe, möglichst niedrigen. Das heißt, da wird dann immer noch mal beides abgebildet. In dem Beispiel hier ist es jetzt gerade nicht so, aber wie gesagt, es ist immer eine kleine Momentaufnahme und gibt einfach zusätzlich noch mal ein bisschen Liquidität rein. Und es ist kein Nachteil. Ne? Also wenn der Preisvorteil gerade nicht da ist, dann hat man den regulären Xetra-Preis, das Schlimmste, was passieren kann. Andererseits, wenn was da ist, dann kann man eben davon profitieren. Also es gibt wirklich keinen Nachteil und das ist immer ganz interessant zu sehen und kann man auch immer live nachverfolgen, wie du auch schon gesagt hast, auf unserer Börse Frankfurt-Seite für jedes Wertpapier, was wir da haben.
Ja, und wie ich beim letzten Mal sehr ausführlich erklärt habe, immer mit Limit-Ordern, egal wo, egal ob bei
Ja,
uns, bei
bitte.
Xetra oder außerbörslich, vollkommen egal,
Ja.
immer ein Limit setzen. Und hier kann man immer ganz frech auch in dieser Situation einfach sein Limit in die Spanne reinsetzen. Und da hat man einfach so ein bisschen, ja, kann einfach ein bisschen noch was mitnehmen. Kostet nicht viel Mühe, nicht viel Nachdenken, kann man blind machen.
Genau.
Haben wir noch Fragen?
Eine letzte Frage noch, ob man bei gehebelten ETFs tatsächlich täglich handeln muss, um davon zu profitieren.
Nee, das nicht. Also man sagt so
Nee,
im Schnitt, also
es ist ja
es
eine
gibt eine Empfehlung,
Momentaufnahme.
ja. Ah,
Ja.
ich habe ein paar Empfehlungen heute vergessen. Ich sehe immer so, ja. Die andere bringe ich hinterher. Es gibt so eine Empfehlung, man sollte sowas maximal 2 Wochen halten, gedanklich, beim Investieren. Man sollte sich verkaufen, ist ja übrigens schwerer als kaufen, auch immer gleich die Verkaufssituation vorher überlegen, bevor man investiert, sagen viele, als Strategie. Und da so ein 2 Wochen Sicht ist ganz gut. Und im Schnitt werden die, ich glaube, im Schnitt werden die, waren auch 17, 18 Tage gehalten, habe ich bei einer Auswertung von einem Broker gefunden, also von der Depotbank.
Ja, plus vielleicht auch gar nicht so unwichtig. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was für Kosten hat man beim Handeln, ne? Wenn man da jetzt super hohe Orderkosten hat und verkauft das Ding heute und morgen kauft man es wieder, dann muss man das auch mit einberechnen, ne? Ob das dann irgendwie Sinn macht, das bei jeder kleinsten Erhöhung zu verkaufen, wenn die Orderkosten super hoch sind. Also von daher auch immer gerne mit drauf achten. Und das ist übrigens auch noch mit in unserem Xetra-Angebot drin, dass wir auch die Preise versuchen zu reduzieren und eine Bank das weitergeben kann.
Und die Portfolio-Tools, die wir genannt haben, die machen es tatsächlich so, wenn man sich das da anguckt, hat man schon die theoretische, also man sieht die Rendite schon inklusive den theoretischen Verkaufsgebühren. Weil man hat ja tatsächlich, ich meine, ich sehe theoretisch, ich sehe da eine super Rendite, aber habe halt die Kosten noch nicht drin für den
Genau.
Verkauf. Erst dann habe ich sie ja realisiert. Deswegen ist es ganz hübsch, beide Angaben zu haben, ja. Aber beide, nicht was ich vorhin erzählt habe mit der Kryptobörse, die mir einfach nur inklusive Verkauf gezeigt hat, ohne mir den anderen realen zu zeigen. Da kam ich mir ein bisschen veräppelt vor, ehrlich gesagt. Ja, und den anderen Tipp, den ich noch vergessen habe, die andere Daumenregel, die ist von Ali Masaba, was die Themen- und Strategie-ETFs angeht. Maximal 20% vom Depotvolumen und in ein einzelnen, insgesamt in mehrere und in einen einzelnen maximal 10%. Alles andere tut weh. Und noch eine Korrektur, muss ich mich jetzt selber korrigieren. Ich habe ja über die Krypto-ETNs gesprochen. Das ist taktisch, aber es gilt tatsächlich inzwischen für Bitcoin und für Gold, dass eine bestimmte Prozentzahl im strategischen Depot auch gut ist für die langfristige Entwicklung. Und da kommt, greift wieder die Frage von Anfang, immer überlegen, was ist das Ziel meines Investments hier? Und dann kann ich natürlich auch sagen, 1 bis 2% Bitcoin tue ich mir ins Depot legen, in meinen Kern. Aber dann hat das eine ganz andere Aufgabe, als wenn ich jetzt der Ansicht bin, in den nächsten 2 Wochen steigt Bitcoin oder im nächsten halben Jahr. Jetzt sind wir ohne Hebel, jetzt sind wir einfach nur bei einem ETN.
Genau.
Ja. Und
Dann war noch eine Frage, wie praktisch gehebelt wird auf Fondsebene.
ja, das wird auf Tagesbasis abgerechnet. Dahinter steht ein Kredit technisch, die sozusagen der Emittent gibt in dem Augenblick und es wird einfach geguckt. Also wenn jetzt, was haben wir in Nasdaq, hatten wir als Beispiel, dreifach steigt an einem Tag um 3%. Dann wird abends geguckt, und wie, was ist die Tagesperformance vom Nasdaq 100 gewesen? War das 1%? Dann steigt der gehebelte ETN um 3%, also einfach mal 3. Genauso andersrum, und es gibt auch Short mal 3, also dreifach geschortet. Das heißt, wenn der Nasdaq um 1% steigt, fällt mein dreifach geschort gehebelter ETN um 3% nach unten. Das wird jeweils auf Tagesbasis abgerechnet. Es gab die früher über einen längeren Zeitraum, aber das ließ sich einfach nicht abbilden. Das konnten die Emittenten nicht lange, also sie konnten das einfach nicht realisieren, weil die müssen hinten dran immer hedgen. Und deswegen gibt es das nur noch auf Tagesbasis. Und da hat man halt diese enorme Fahrtabhängigkeit mit drin.
Dann war noch eine letzte Frage, ob Trade Republic auch hier teilnimmt beim Xetra-Preisportal oder teilnehmen wird. Also ja, wir arbeiten natürlich immer daran, weitere Banken mit zu integrieren, aber tatsächlich bei Trade Republic können wir das gar nicht, weil Trade Republic Xetra gar nicht als Handelsplatz anbietet, was natürlich Grundvoraussetzung ist, dass eben der Zugang zu Xetra da ist, damit man eben den Preisportal bekommen kann. Also leider nicht, wir würden es gerne, aber
Also
leider nicht
bitte alle, die
möglich.
hier ein Trade Republic Depot haben, habe ich nur 2 Tipps. Das eine ist mal so machen, einfach mal Trade Republic schreiben, ihr hättet gerne Xetra. Scalable, ja, hat Xetra inzwischen. Ja, und das war auf Druck der Kunden, weil die das wollten. Hat man mir so gesagt. Und das zweite ist, vielleicht einfach ein zweites Depot noch aufmachen. Normalerweise haben wir hier auch nochmal so einen Depotvergleich dabei. Da ist der von Finanzfluss im Moment sehr, sehr gut und die weisen ganz genau aus, wer Xetra anbietet. Und wenn man die Maus auf das i macht, dann sieht man auch die Kosten für einen Xetra-Trade. Also man kann auch durchaus sagen, ich mache nochmal ein zweites Depot dazu auf und kann man nochmal was anderes ausprobieren. Ist ja gar nicht verkehrt. Ja, sehr schön. Da.
Super, perfekt, würde ich
Dann
sagen.
machen
Hallo.
wir weiter. Nächste Woche ist Diana mit dem Markus Weyerer von Franklin Templeton hier und der spricht über Schwellenländer. Und der wird tatsächlich einzelne Länder vorstellen, also nicht insgesamt Emerging Market super, sondern wird konkret zu einzelnen Ländern was sagen. Und ebenfalls Jana hat dann Heiko von Wittgen zu Gast. Der kennt vielleicht der eine oder die andere durch Instagram. Da ist er sehr aktiv, Reich durch Sparen. Und da ist der Gedanke, wir sprechen ja da immer darüber, wie kann man eine gute Rendite machen nach hinten. Aber man kann natürlich auch die Rendite nach hinten erhöhen, wenn man vorne mehr reintut, indem man einfach mehr Geld zum Investieren
Absolut,
hat.
Ja.
Deswegen haben wir gedacht, dass wir den Heiko mal einladen. Der ist sehr unterhaltsam. Und hat sicherlich die eine oder andere Spartipp dabei. Und dann kommt ein Thema, da bin ich ja so langsam in der Zielgruppe und ich werde das auch sehr, sehr oft gefragt, nämlich Entnahmepläne. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Wie gehe ich am besten mit der Phase um? Und dann unsere nächste Einstiegsreihe am 1. Dezember sind wieder Jana und ich, da sprechen wir über Marktplätze, über Frankfurt, über Xetra, was ein Unterschied zwischen einem OTC-Markt ist, zwischen einem MTF und wie, was ein Referenzmarkt bedeutet. Und gehen da mal ganz tief in das Thema rein. Und aber ihr könnt euch darauf verlassen, wir machen das neutral. Wir machen das werbefrei. Und wenn wir Werbung machen, dann sagen wir, jetzt kommt die Reklame.
Genau. Super. Und vielleicht, weil es auch gerade thematisch noch dazu passt, weil die Frage kam, ja, wir haben immer einen Stand auf der World of Trading. Die ist diese Woche am Freitag und Samstag. Also gerne vorbeikommen, ich werde auf jeden Fall dabei sein.
Ja, Jana, Martina und am Samstag Ilka und am am Freitag Ilka und am Samstag Elisa. Ich leider nicht dieses Jahr, aber ich muss auch mal Urlaub machen. Und deswegen vielen Dank für die große Interesse heute und eure Zeit und schickt uns Fragen, schickt uns Themen. Ich habe gesehen, es kam auch mal das Thema zu Wandelanleihen. Das hatte ich schon mal gemacht mit einem Fondsmanager von Lupus Alpha. Aber das können wir durchaus nochmal machen. Jo. Wir können auch schon mal einen Ausblick geben auf die nächsten Einstiegsreihen. Im Januar machen wir Ordertypen, war ein Wunsch vom Berliner Börsentag. Und im Februar haben wir es zu Anleihen. Dann fangen wir mal mit den Anleihen an. Und heute kamen wir ja auch noch zu den Stillhaltergeschäften. Die greifen wir garantiert nächstes Jahr auch auf.
Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Themen, würde ich
sagen. Wir haben ein paar Themen, die gehen uns nicht aus.
Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank für die rege Teilnahme, für die vielen Fragen. Wir freuen uns auch mal über Feedback. Von daher. Vielen Dank und noch eine schöne restliche Woche.
Viel Erfolg an der Börse.
Genau.